Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Hallo zusammen. Wäre dieser Podcast ein Schuh? Was schon mal ein witziger Gedanke ist, weil entweder ist was ein Podcast oder ist es eben ein Schuh. Aber nehmen wir mal an, er wäre ein Schuh, dann wäre er riesig, fett und dick. So viel steckt da drin. Wir schauen unter anderem nach Straßburg. Dort haben heute 6 Kinder und Jugendliche 32 Länder vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verklagt. Wir sprechen darüber, was man gegen Lachflashs tun kann. Denn das habt ihr vielleicht mitbekommen. Tagesschausprecherin Susanne Daubner hat es heute erwischt.
Es tut mir jetzt echt leid. Das ist jetzt nichts.
Reden mit dem Rechtsextremismus-Experten Julian Feldmann über das Verbot der sogenannten Artgemeinschaft.
Die Artgemeinschaft nach außen hin gibt die sich eher als so eine Art heidnische Gruppe, die Brauchtum, heidnisch-germanische Kulte pflegt und zum Beispiel sich zur Sonnenwendfeier trifft.
Und wir haben den Sneaker-Experten Philipp Kassel dabei, der uns erklären kann, was hinter dem TikTok-Trend mit den Big Boots steckt.
Als ich die Schuhe das erste Mal gesehen habe, musste ich direkt an diese typischen Mickey Morris-Schuhchen denken, die man damals mal gesehen hat. Die waren ja auch ähnlich rund.
Ja, also ein Podcast wie ein Schuh. Dann laufen wir mal los.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, heute gab es Razzien in 12 Bundesländern gegen Mitglieder des Vereins Artgemeinschaft. Dann die News.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die rechtsextremistische Vereinigung Artgemeinschaft und alle ihre Teilorganisationen verboten.
Die Vereinigung Artgemeinschaft besteht bereits seit den 50er Jahren.
Diese rechtsextremistische Gruppierung hat versucht, durch eine widerwärtige Indoktrinierung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, neue Verfassungsfeinde heranzuziehen.
Bei 39 Mitgliedern der Gruppe Artgemeinschaft wurden also Wohnungen durchsucht. Damit wir alle verstehen, um wen es hier geht, sprechen wir drüber mit Julian Feldmann, Rechtsextremismus-Experte vom NDR. Er beobachtet die Neonazi-Organisation schon länger. Julian, sag uns, was ist das für ein Verein und warum ist diese Gruppe offensichtlich gefährlich?
Ja, die Artgemeinschaft ist tatsächlich eine Hintergrundorganisation der rechtsextremen Szene. Die gibt es schon seit 70 Jahren, über 70 Jahren. Und ist damit auch eine der ältesten Organisationen überhaupt im Rechtsextremismus, die es heute noch gibt oder bis heute gab, muss man ja sagen. Die Artgemeinschaft nach außen hin gibt die sich eher als, nennt sich auch Glaubensgemeinschaft, das heißt eher als, ja, so eine Art heidnische Gruppe, die Brauchtum, heidnisch-germanische Kulte pflegt und zum Beispiel sich zur Sonnenwendfeier trifft. Tatsächlich ist die Artgemeinschaft aber viel mehr, weil dahinter steckt eine rassistische und antisemitische Ideologie. Die Mitglieder dort sind teilweise bekannte und über Jahrzehnte aktive Neonazis. Und das macht sie natürlich so gefährlich, gerade wenn man bedenkt, dass dort auch der Nachwuchs aus der Neonazi-Szene mit diesem Gedankengut auch in Kontakt kommt und dann auch in diesen Kreisen aufwächst.
Also eine Neonazi-Szene mit Sektenkult. Welche Rolle spielen Familien, Kinder und Jugendliche in der Artgemeinschaft?
Ja, bei den Treffen, es gibt mehrmals im Jahr größere und dann auch noch kleinere Treffen, die sozusagen im regionalen Bereich stattfinden. Aber auch bei den größeren Treffen, wo 200, 300 Leute zusammenkommen, da sind teilweise 100 Kinder dabei. Und das ist schon etwas, wo natürlich auch Behörden, aber auch die Gesellschaft natürlich hingucken sollte, wenn dort Kinder mit genau diesem Gedankengut aufwachsen. Also die Kinder haben natürlich erstmal keine Chance, die gehen dahin, weil die Eltern dorthin gehen, haben keine Chance, sich da im Zweifel irgendwie zu widersetzen oder herauszuziehen. Aber das ist genau eben die Gefahr, dass dort aus jungen Leuten, die eben in diesen rechtsextremen Familienbünden aufwachsen, ja, letztlich dann auch rechtsextreme Kader, rechtsextreme Funktionäre später werden. Und das haben wir bei der Artgemeinschaft gesehen, haben wir auch bei ähnlichen Vereinen in der Vergangenheit gesehen. Auch die mittlerweile verbotene Heimattreue Deutsche Jugend zum Beispiel hat sich auch explizit dieser Kinder- und Jugenderziehung gewidmet. Und das macht oder hat die Artgemeinschaft auch gemacht. Und unter anderem war sie auch ein Stück weit Auffangbecken für verbotene Vereinigungen.
Die Vereinsstruktur an sich ist jetzt also verboten bei der Art Gemeinschaft. Trifft das die Rechtsextremen tatsächlich empfindlich oder werden sie sich in Zukunft einfach anders organisieren?
Ja, erstmal bringt so ein Vereinsverbot natürlich mit sich, dass Vereinsvermögen beschlagnahmt wird. Es wird durchsucht bei Mitgliedern oder führenden Mitgliedern und wird dann auch verhindert, dass sozusagen die Artgemeinschaft an sich und auch die Unterorganisation auftreten können. Die Symbole dürfen nicht mehr gezeigt werden. Bargeld und Gold wurde zum Beispiel auch sichergestellt, neben Waffen unter anderem. Das heißt, erstmal schwächt es die Szene natürlich. Allerdings muss man sagen, gerade bei der Artgemeinschaft, das sind ja rechtsextreme Kader, die teilweise seit Jahrzehnten dort eben aktiv sind, die auch in anderen Organisationen natürlich aktiv sind, dass die jetzt von einem Verbot umgestimmt werden, das ist tendenziell eher nicht zu erwarten.
Im vergangenen Jahr gab es Razzien gegen die Reichsbürgerszene, zuletzt die Hammerskins und heute eben die Artgemeinschaft. Diese Gruppe gibt es schon länger. Warum kommen die Verbote gerade jetzt?
Ja, also anders als die Durchsuchung im Zusammenhang mit den Reichsbürgern im vergangenen Jahr, geht es bei den Hammerskins und auch jetzt bei der Artgemeinschaft ja um Vereinsverbote. Das sind Vereinigungsverbote, die werden lange vorbereitet vom Bundesinnenministerium. Die haben etwa einen Vorlauf von einem Jahr, also etwa vor einem Jahr begann das Ministerium, sich auf diese Durchsuchung vorzubereiten. Und diese, ja, Verbote sind Teil einer Strategie der Bundesinnenministerin. Da gibt es einen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus und innerhalb dieses Aktionsplans soll zum Beispiel auch die rechtsextreme Finanzstruktur im Hintergrund lahmgelegt werden, ausgetrocknet werden und da sind solche Verbote auch Teil davon. Mhm. Andererseits muss man sagen, natürlich gab es oder gibt es im kommenden Monat Landtagswahlen in Hessen und Innenministerin Faeser stellt sich dort zur Wahl. Möglicherweise hat jetzt dieser Zeitpunkt auch damit zu tun.
Das ist die Einschätzung von Julian Feldmann, Rechtsextremismus-Experte, nachdem das Bundesinnenministerium heute die rechtsextreme Gruppierung Artgemeinschaft verboten hat. Danke fürs Gespräch, Julian.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt Berufe, da sollte man in bestimmten Situationen nicht lachen. Das ist so. Nämlich sowas wie Leute, die Grabreden halten oder Ärztinnen, Ärzte, Menschen, die die Tagesschau präsentieren.
Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Entschuldigung. Bundeskanzler Scholz trifft sich. Oh Gott.
Das ist heute passiert. Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner hat sich nicht mehr eingekriegt. Diese Lachflash, die können uns aber allen passieren. Und damit wir nicht in solche peinlichen Situationen kommen, die dann aber auch recht witzig sind, Christian Schmidt aus unserem Team hat sich's angeschaut, wie die entstehen.
Ja, man muss noch nicht mal die Tagesschau moderieren, ne, um in solche Situationen zu kommen, in denen man eigentlich nicht unkontrolliert loslachen sollte. Beim Referat, beim Pitch oder wenn man irgendwie in einem super wichtigen Vortrag im Publikum sitzt. Die schlechte Nachricht ist, es kann immer passieren. Wir hatten dazu mal Stimmen hier im Programm, da fand ich diese Geschichte am besten.
Also bei mir war das so, ich war früher Messdiener. Und da musste man immer oben auf so ein Podest gehen und einer hat halt irgendwie so leise gefurzt und da musste ich halt irgendwie übel laut anfangen zu lachen und ja, keine Ahnung, das war halt schon irgendwie unangemessen.
Also man kann sich's voll vorstellen, ja, ne? Immer wenn man halt eigentlich nicht darf.
Dann bricht's aus einem heraus. Ja. Warum ist das so?
Es gibt einen Lachforscher, der sich mit solchen Fragen auskennt, Rainer Stollmann, Kulturwissenschaftler an der Uni Bremen. Der sagt, das ist, ja, wie gekitzelt werden. Stellen wir uns den Körper in einer angespannten Situation vor, dann der Kirche zum Beispiel, ne, alle ganz ernst und frömmeln vor sich hin. Mhm. Dann diese ironische Brechung, weil ein Kollege was Peinliches macht. Und dann kann man diese Spannung nicht mehr halten, wie eben beim gekitzelt werden. Mhm. Der Körper lässt dann völlig los. Rainer Stollmann hat ein Beispiel, da hat jemand in einem Personalgespräch einen Anschiss kassiert und dann voll losgelacht. Auch da ist es ähnlich.
Der eine sitzt beim Chef und kriegt eine Abmahnung, das ist schlimm. Das heißt, er wird an einer sehr kitzligen, prekären Stelle seines Inneren, Existenzangst vielleicht, getroffen und kann darauf nicht anders reagieren als durch völligen Kontrollverlust.
Brauchen wir noch ein Beispiel?
Ja, ja.
Ja, so ein Klassiker, ne? Ich liebe den ehemaligen Schweizer Finanzminister, der aus einer Fleischimportregelung zitiert. Eigentlich total trocken, aber dann kriegt er seinen berühmten Lachflash.
Sofern dadurch der Charakter einer Ware dieses Kapitels nicht verändert wird. Klammer zum Beispiel.
Wir wissen alle, er wollte Bündnerfleisch sagen. Oh, das hat eine Weile gedauert.
Ja, ist im Grunde auch wieder total unangemessen dann bei der Situation. Was macht man dagegen? Also kann man was machen überhaupt?
Die schlechte Nachricht ist, man kann tatsächlich jetzt wirklich nichts dagegen machen. Also es kann tatsächlich immer und jeder Person passieren, aber... Das ist auch irgendwie eine gute Nachricht, weil im Idealfall haben die Leute Verständnis. Und da sagt Psychologe Michael Tietze, der in seinen Therapien viel mit Humor arbeitet, Lachen unterdrücken, das klappt nicht. Und das ist auch nicht gut. Der sagt, weiterlachen.
Und zwar nicht nur irgendwie weiterlachen, also so gepflegt weiterlachen, sondern dann muss ich den Mut haben, in die Position des freiwilligen Clowns hineinzukommen. Und dann muss ich also noch etwas dazu tun und muss das so verstärken, dass es schlimmer, sage ich jetzt mal, einfach nicht mehr geht.
Das hat ja Susanne Daubner dann heute auch bei ihrem Lachflash versucht, das irgendwie erstmal zu unterdrücken, ne, aber dann mit so einem Oh Mann sich mit dem Publikum verbündet, die Situation also entschärft. Und als dieser Druck raus war, da konnte es dann weitergehen.
Es tut mir jetzt echt leid. Es ist jetzt nichts. Oh Mann.
Das ist so süß, das ist sympathisch.
Nein, ich krieg das, ich muss es hin.
Hat sie dann auch. Ja. Es war sehr sympathisch.
Susanne Daubner in der Tagesschau hat es also erwischt. 45 Sekunden Lachflash, was man da machen kann, wie man es umgehen kann. Einfach gar nicht, einfach mitlachen. Schaut es euch im Netz an.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir schauen auf den Tag, auf diesen Mittwoch, den 27. September. Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Da sind heute Verhandlungen losgegangen in einem Verfahren, das nach Ansicht mancher ein echter Gamechanger sein könnte. 6 Kinder und Jugendliche klagen gegen 32 Staaten. Sie fordern, dass die Länder mehr für den Klimaschutz tun sollen. Kerstin Ruskowski aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat sich das für uns genauer angeschaut. Jetzt muss man auch sagen, Klimaklagen gibt's mittlerweile häufiger. Was ist das Besondere an dieser Klage?
Ja, stimmt. Also inzwischen gibt es laut UNO weltweit über 2000 Klagen gegen Regierungen und Unternehmen, damit die mehr tun, um den Klimawandel zu bremsen. Die Zahl hat sich in den letzten 6 Jahren sogar verdoppelt. Bei dieser Klage jetzt gibt es ein paar Punkte, die besonders sind. Zum einen sind die Klägerinnen und Kläger zwischen 11 und 24 Jahren alt. Das heißt, sie werden teilweise von ihren Eltern vertreten. Dann klagen sie nicht einfach gegen Portugal, also das Land, in dem sie wohnen, sondern gegen Portugal und alle anderen Mitgliedstaaten der EU plus gegen Norwegen, Russland, die Schweiz, die Türkei und Großbritannien. Das sind also insgesamt 32 Länder. Die haben sich heute im Gerichtssaal in Straßburg von mehr als 80 Anwälten und Anwältinnen verteidigen lassen. Auf der anderen Seite saßen die 6 Kinder und Jugendlichen mit 6 Anwälten.
Boah, das ist aber vom Kräfteverhältnis nicht unbedingt fair, oder?
Ja, es muss nicht unbedingt was heißen. Also interessant an dem Verfahren ist nämlich vor allem, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte überhaupt gesagt hat, ja, okay, wir eröffnen das Verfahren. Normalerweise ist es nämlich so, dass eine Klage erst vor einem Gericht im eigenen Land verhandelt werden muss. Und erst wenn es da nicht weitergeht, dann kümmert sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. In dem Fall jetzt hat das Gericht aber nicht nur zugestimmt, die Klage zu verhandeln, sondern behandelt sie sogar mit besonderer Dringlichkeit. Und zwar in einem viel größeren Stil als sonst. Also normalerweise wird eine Klage da von 5 Richterinnen und Richtern verhandelt. In dem Verfahren jetzt sind es 17.
Gehen wir mal ins Detail. Was ist denn die Argumentation der Kinder und Jugendlichen? Was sollen die angeklagten Länder falsch gemacht haben?
Also wie der Name des Gerichts ja schon sagt, geht es um Menschenrechtsverletzungen. Umweltschutz ist aber an sich erstmal kein Menschenrecht. Aber in der Europäischen Menschenrechtskonvention sind 3 Punkte, die aus Sicht der Klägerinnen und Kläger bzw. ihrer AnwältInnen durch zu wenig Klimaschutz berührt werden. Das ist zum einen das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, dann das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens und zum dritten die diskriminierungsfreie Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Und die Kinder und Jugendlichen, die werden in ihrer Klage von einer britischen Menschenrechtsorganisation unterstützt. Und einer der Anwälte von denen, der erklärt das so.
Well, they have victim status.
Die Europäische Menschenrechtskonvention gibt ihnen einen Opferstatus. Sie leiden unter den Folgen des Klimawandels. Klar, von den Minderjährigen aus der Gruppe sind es die Eltern, die offiziell als Kläger auftreten und mit deren Hilfe wir diese Klage vor den Menschenrechtsgerichtshof gebracht haben.
Der Anstoß, warum die Kinder und Jugendlichen aus Portugal klagen, der liegt übrigens schon 6 Jahre zurück. Also im Sommer 2017, da gab es nördlich von Lissabon heftige Waldbrände, bei denen 65 Menschen gestorben und 200 verletzt worden sind. Und damals hat Katharina Mora sich mit 5 Freunden und Freundinnen zusammengetan. Da war sie 17.
Alles war voller Rauch. Unsere Schule wurde geschlossen und wir mussten nach Hause gehen. Viele Menschen hatten danach Atemprobleme und psychische Störungen. Denn die Feuer wüteten direkt neben ihren Häusern. Uns war sofort klar, dass jetzt etwas geschehen muss. Das war der Startpunkt für unsere Initiative. Wir wollen etwas ändern und den Klimawandel aufhalten.
Ja, und 3 Jahre später haben sie und ihre Freundinnen dann mit Unterstützung ihrer Eltern und der britischen NGO beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte dann die Klage eingereicht.
Und da sind wir jetzt. Seit heute läuft eben das Verfahren. Wie lange dauert das?
Ja, heute wurde zwar den ganzen Tag lang verhandelt, aber mit einem Urteil wird wohl erst so nächstes Jahr gerechnet. Wenn die Richterinnen und Richter den KlägerInnen Recht geben sollten, dann wäre das ein Urteil mit Signalwirkung. Und dann müssten sich die 32 angeklagten Länder wirklich was überlegen, wie sie das Klima besser schützen wollen und die Erderwärmung doch noch unter 2 Grad begrenzen, so wie es ja im Klimaabkommen von Paris auch abgemacht wurde.
In Straßburg, da verhandeln seit heute zum einen der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Klage der 6 Kinder und Jugendliche, die 32 Länder verklagen, sagen, die müssen mehr für den Klimaschutz tun. Das haben sie bisher nicht getan. Kerstin Ruskowski aus unserer Nachrichtenredaktion mit den News dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In der Landwirtschaft, da gibt's eine Menge harte Arbeit. Häckseln, Dreschen, Ernten und so weiter und so fort. Und ganz nach Klischee wird diese Arbeit immer noch vor allem von Männern gemacht. So, letzte Woche bei der Agrarministerkonferenz war auch Thema, dass Frauen in der Landwirtschaft häufig nicht gleichgestellt sind. Und das, obwohl laut Statistischem Bundesamt mehr als 1/3 der ArbeiterInnen in der Landwirtschaft Frauen sind. Die Aufgaben sind da einfach in vielen Bereichen nicht gleich verteilt. Deutschlandfunk Nova Reporter Jan Dahlmann hat sich für uns mal die Gründe dafür angeschaut.
Traktorfahren ist Männersache. Und generell richtig hart arbeiten auf dem Bauernhof, das ist nichts für Frauen. Das ist natürlich Quatsch, aber in der Landwirtschaft immer noch sehr oft Alltag.
Es zeigt sich, dass die Rollenverteilung in der Landwirtschaft immer noch sehr stark den tradierten Vorstellungen entspricht. Das heißt, häufig ist es immer noch so, dass Männer für Betriebsleitung und die Aufgaben auf dem Feld sozusagen zuständig sind und Frauen eher für den häuslichen Bereich, Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen oder auch dieses typische Kinderküche, Kälber zuständig sind.
Das sagt Jana Luisa Pieper, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Soziologie ländlicher Räume an der Uni Göttingen. Sie hat 4 Jahre an dem Projekt Frauen leben Landwirtschaft geforscht. Sie und andere Forscherinnen haben insgesamt über 7000 Frauen aus der Landwirtschaft befragt und mit mehr als 300 Frauen persönlich gesprochen. Dabei haben sie herausgefunden, Frauen wird oft einfach weniger zugetraut. Und das kennt auch Sophia Meyer. Ihre Eltern haben ein landwirtschaftliches Lohnunternehmen in Franken. Sie häckseln, dreschen, pressen und so weiter als Dienstleister für andere Betriebe. Und da war es für sie als Frau auch nicht immer einfach.
Wir hatten schon auch ab und zu mal Kunden, die wo gesagt haben, ah, und wenn was kaputt ist und kann die das? Das hatten wir schon auch, wo ich noch jünger war oder vor 10 Jahren, wo ich halt so selbstständig angefangen habe, draußen überall hinzugehen. Aber mittlerweile kennt mich eigentlich jeder, weiß das jeder. Von dem her ist es, glaube ich, kein Problem mehr.
Sophia Meyer musste sich ihr Standing in der Branche erstmal erarbeiten. Sie glaubt, das wäre anders gewesen, wenn sie ein Mann wäre.
Weil es ist auf jeden Fall, denke ich, leichter als Mann, weil es gibt einfach doch noch sehr viele Landwirte, die vom älteren Semester sind und halt auch von ihrer Einprägung her die Frau Hauswirtschaft haben.
Für Sophia war von Anfang an klar, dass sie mit auf den Feldern arbeitet. Auch ihr Vater hat ihr das immer zugetraut. Das ist aber nicht selbstverständlich. Jana Luisa Pieper von der Uni Göttingen sagt, häufig werden die Kinder schon unterschiedlich erzogen.
Die Mädchen werden eher in den Haushalt eingeführt und müssen im Haushalt mithelfen, wohingegen die Jungs tatsächlich oft zu Hofnachfolgern erzogen werden. Denen werden schon früh landwirtschaftliche Aufgaben nähergebracht. Das beste Beispiel ist das Treckerfahren. Die wenigsten unserer interviewten Hofnachfolgerinnen haben von ihren Eltern das Treckerfahren beigebracht bekommen. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr früher Unterschied, der sich dann auch weiter fortführt.
Jana-Luisa Pieper ist gerade in Elternzeit, habt ihr vielleicht gehört. Und auch das ist ein gutes Stichwort. Denn ein Grund ist auch, dass es auf Bauernhöfen häufig noch sehr viel schwieriger ist für schwangere Frauen und Mütter.
Viele Frauen stehen vor der Entscheidung, Baby oder Bauernhof, weil sich Mutterschaft und Betriebsleitung kaum vereinbaren lässt. Dazu kann man sich vorstellen, dass in dieser recht arbeitsintensiven und körperlich anspruchsvollen Berufssparte Landwirtschaft es sich ziemlich schwierig darstellt, schwanger zu sein, weshalb Mutterschaft und Betriebsleitung zusammen einfach einer der Scheidewege darstellt für Frauen. Und viele entscheiden sich dann, eben den Betrieb aufzugeben, um Kinder haben zu können.
Sie sagt, durch dieses konservative Rollenbild ist es in Familienbetrieben eben häufig noch völlig selbstverständlich, dass der Mann dann weiter auf dem Hof arbeitet und die Frau sich um Kinder und Haushalt kümmert. Und auch Sophia Meyer findet, es müsse sich in den Köpfen der Älteren was ändern.
Man muss halt anfangen bei der älteren Generation, dass halt dieses Denken, Frau hat in der Landwirtschaft den Haushalt zu machen, wegkommen, ne? Sondern dass halt jeder alles gleich kann und der Mann genauso gut im Haushalt helfen kann. Aber ich denke, dass sich das mit den Jahren selbst ein bisschen löst, das Problem.
Das ist Sophias Hoffnung. Janas Studie ist aber leider weniger optimistisch. Obwohl mehr Frauen in die Landwirtschaft kommen, behalten die Männer das Sagen.
90% der Betriebe in Deutschland werden von Männern geführt. So, und das ändert sich einfach fast gar nicht. Innerhalb der letzten 20 Jahre ist der Anteil an Frauen in den Betriebsleitungen von landwirtschaftlichen Betrieben nur um knapp 2 Prozentpunkte gestiegen.
Und das, obwohl in der Landwirtschaft mehr als ein Drittel Frauen arbeiten. Und für alle, die echt noch einen Beweis brauchen, dass Frauen alle Arbeiten auf dem Hof übernehmen können, reicht es, sich mal anzugucken, wie gerade so ein Arbeitstag von Sophia aussieht.
Ich habe die letzten 2 Tage 20 Stunden auf Mexler verbracht und nur 4 Stunden geschlafen oder 3. Das mache ich jetzt paar Wochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vergesst euren Halbschuh oder die Gummistiefel, die wir jetzt im Herbst wieder rausholen, die was dichter, was wärmer sind als die Sommerschlappen. Der neue heiße Trend ist Oversize am Fuß. Richtige, dicke, große, globige Boots und Sneakers. Die BBC hat darüber berichtet. Die neuen Treter sind zum Teil auch schon auf der Pariser Fashion Week zu sehen und vor allem bei Social Media. Und ja, sie sehen aus wie Plateauschuhe der 90er. Ich persönlich finde, sie sehen ja auch aus wie das, was Playmobil-Figuren so am Fuß haben. Ein globiges Gummi, irgendwas. Er kann uns das erklären. Philipp Kassel, Sneaker-Experte, handelt mit Sneakern und hat selbst eine riesige Sammlung. Wie würdest du sie beschreiben?
Ja, also ich muss natürlich ganz klar sagen, als ich die Schuhe das erste Mal gesehen habe, musste ich direkt an diese typischen Mickey Morris-Schuhchen denken, die man damals mal gesehen hat. Die waren ja auch ähnlich rund wie dieser ganz bekannte MSCHF. Ich glaube, so heißt dieses Kunstkollektiv-Label aus Amerika, die ja diesen Big Red Wood da kreiert haben, der jetzt durch alle sozialen Medien gegangen ist bis heute und ja auch wirklich eine Welle ausgelöst hat.
Wer ist das? Wer steckt da dahinter?
Ich meine, das sind 2 oder 3 Artists, die sich darauf spezialisiert haben, eher so kontroverse Geschichten zu machen, die so ja, wirklich herausstechen.
Aber würdest du dann sagen, okay, das geht viral, das ist jetzt aber erstmal auch nur ein Laufstegphänomen, wenn diese Labels da mitmachen? Oder würdest du sagen, naja, diese Riesenschuhe, vielleicht sehen wir die dann bald auch so ein bisschen, vielleicht diffundiert es ja auch so einen Alltag bei uns?
Also für mich, bin ja schon einige Jahre am Markt, ist es eher so eine Laufstegerscheinung. Es ist halt kontrovers, es ist laut und gerade in der Generation TikTok muss man natürlich sagen, man sucht ja mal händeringend nach dem nächsten viralen Trend und so ein Schuh ist natürlich ein Türöffner. Für alle, die sagen, Mensch, wenn man sowas sieht, da kommen einem 100 Gedanken in den Kopf, aber das will man immer jemand anderem zeigen. Und ich glaube, solche Geschichten, die kommen so schnell, wie sie am Ende des Tages auch wieder gehen. Ich beziehe mich da aber auch nur auf diese übergroßen Sachen.
Sag nochmal ganz kurz, weil du ja auch mit Sneakern handelst. Spielen denn diese großen, hohen Oversize-Sneaker da wirklich eine wichtige Rolle?
Also ich sag mal so, als die Sneaker damals rauskamen, wurden die auch wirklich hoch gehandelt. Wir sprechen da von Resale-Preisen von um die 1.000 Euro, die ich da im März noch für diesen Big Red Boot in Rot gesehen habe. Heute ist es tatsächlich so, dass man schon merkt, der Trend flautet ab. Die liegen jetzt ungefähr bei 300 Euro nur noch, also tatsächlich zwei Drittel des ursprünglichen Marktwertes kassiert. Und das liegt meistens auch wirklich daran, dass die Leute sagen, ja gut, der Trend ist ja jetzt ein bisschen vorbei. Ich muss den jetzt nicht unbedingt haben, um irgendwie Marketing zu machen, ein virales Video oder durch die Stadt zu laufen, alle Blicke auf mich zu ziehen. Jetzt machen es andere Labels gerade eher so, dass sie versuchen, den Trend ein bisschen aufzugreifen und ja, ich sag mal, generell Oversize-Sneakers zu machen, aber nicht in dieser Dimension. Wenn wir jetzt da von Prada zum Beispiel diese neuen Loafers nehmen, die ja auch ein bisschen klobiger aussehen, würde ich schon sagen, ist eher so ein für mich normaler Schuh, den man halt so stylisch anziehen kann, aber nicht so was Großes wie der Big Red Boot.
War es nicht auf dem Sneakermarkt früher so, dass es natürlich spezielle Limited Editions gab, von gewissen Leuten kreiert, von Designern, aber nicht so sehr, ja, dieses ganz krasse Ausgefallene. Ich meine, das ist jetzt ja ein Mickey-Maus-Schuh, den du ja wirklich sagst, also das ist ja, hat ja nichts mehr damit mit Formschönheit zu tun, oder?
Ja, also Limited Editions gibt es immer noch und die müssen pauschal auch nicht alle, ich sag mal, einer bestimmten Modellreihe entsprechen oder eine bestimmte Form haben. Geht eigentlich viel mehr darum, wer ist, ich sag mal, der Kreierer, wer ist der Künstler, der quasi hinter der Kollaboration steckt, wie hoch ist die Auflage und wie entsprechend gestaltet sich der Hype dadurch. Also wenn wir zum Beispiel einen typischen Limited-Sneaker nehmen, der einen hohen Resale-Wert hat, sind aktuell alle Jordans und alle Dunks, die mit Travis Scott zusammen sind. Mhm. Wenn wir jetzt aber sagen, wir haben eine andere limitierte Edition und die ist jetzt vielleicht von der Form ein bisschen sehr auffällig und laut, wie dieser Big Red Boot. Da muss man auch sagen, grundsätzlich ist es auch eine limitierte Edition, aber die Langlebigkeit dahinter, die Kontinuität, das ist eher so ein Momentum. Ich denke mal, das wird bei diesen Big Boots ähnlich verlaufen, erfahrungsgemäß.
Ich hab's. Jetzt weiß ich, woran mich diese neuen Treter erinnern, nämlich an den Moon Boot, an diese globigen, großen Boots, die man im Winter, wenn es wirklich eisig kalt ist, am besten trägt oder einfach mal auf dem Laufsteg. Philipp Kassel, Sneaker-Experte über die Big Boots, die man gerade bei der ein oder anderen Messe sieht oder eben in den Social Media. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
Ich danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.